Klasse Literatur. Der Podcast mit Klassenperspektive.
Hallo und herzlich willkommen bei Klasse Literatur, dem Literaturpodcast mit Klassenperspektive. Mein Name ist Mesut Bayraktar und in dieser Folge geht es nicht um einen literarischen Text, sondern um einen Text über Literatur und Kunst im Allgemeinen, nämlich um Kunst und Proletariat von Clara Zetkin. Zu Gast habe ich Sophie Linde. Hi Sophie.
Hallo, ich freue mich auf unser Gespräch.
Sophie, bevor wir mit dem Gespräch starten, möchte ich dich kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen. Sophie hat Philosophie studiert. Sie arbeitet in einem unabhängigen Verlag in Tübingen und seit diesem Jahr auch bei der Informationsstelle Militarisierung. Das ist ein Verein, der antimilitaristische Analysen veröffentlicht. Und dort hat sie kürzlich ihre Studie Pressefreiheit unter Beschuss veröffentlicht. Außerdem schreibt sie immer wieder in der Tageszeitung Junge Welt. Zuletzt erschien ein Themenartikel, sehr lesenswert, über Zetkins zweiten Lebenspartner, den Künstler Friedrich Zundel, mit dem Titel Porträtist seiner Klasse. Seit einigen Jahren beschäftigt sich Sophie auch intensiv mit Clara Zetkin. Auch politisch. 2023 gab es zum Beispiel in Tübingen eine Auseinandersetzung um die Clara-Zetkin-Straße, wo Sophie als Sprecherin des Aktionsbündnisses Kein Knoten für Zetkin mit dafür sorgte, dass eine Markierung der Namensgeberin als kritikwürdig verhindert wurde. Diese Ereignisse könnt ihr auf der Website keinknoten.wordpress.com nachvollziehen und lesen. Aber, und das finde ich auch sehr erwähnenswert, ist Sophie auch selbst Künstlerin, bildende Künstlerin. Mit ihren Bildern war sie bei Ausstellungen in Berlin, Mannheim und Stuttgart vertreten. Sophie, bevor ich dir meine Fragen stelle, lass mich doch ganz kurz den Text vorstellen und das Thema etwas abstecken, indem wir uns jetzt die nächsten ein, zwei oder eineinhalb Stunden bewegen werden. Bei dem vorliegenden Text handelt es sich nämlich tatsächlich um einen kurzen Vortrag mit einem doch sehr dichten und reichen Inhalt. Der anschließend verschriftlichte Text mit dem Titel Kunst und Proletariat von Clara Zetkin kam nicht zufällig zustande, sondern ist sehr klar aus dem politischen und kulturellen Umfeld der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg zu erklären. Er erschien Anfang Januar 1911 in zwei Folgen, nämlich am 2. und am 16. Januar, in der von Zetkin redigierten sozialdemokratischen Frauenzeitschrift Die Gleichheit. Allein ideengeschichtlich ist der Text hochinteressant, weil Zetkin hier Marxismus, klassische deutsche Ästhetik und die Debatten der Moderne zusammenführt, ästhetische Probleme ebenso wie kulturpolitische Herausforderungen der revolutionären Arbeiterbewegung unter den Bedingungen des proletarischen Klassenkampfs im Kapitalismus reflektiert. Sie spricht also sozusagen gleichermaßen Arbeiterinnen, Politikerinnen und Künstlerinnen an. So viel erstmal dazu. Sophie, lass uns den Text doch weiter einordnen und die Eckpunkte etwas konkretisieren. Wie kam es eigentlich zu dem Vortrag von Zetkin, den sie im Oktober 1910 am ersten Künstlerabend des Bildungsausschusses der Stuttgarter Arbeiterschaft gehalten hat?
Ja, ich würde so ein bisschen ausholen erstmal, auch um den biografischen Hintergrund von Zetkin zu erklären, weil in ihrem ganzen Leben hat Kunst und Kultur schon früh eine Rolle gespielt. Und zwar ist sie ja auf dem Dorf aufgewachsen, in der Nähe von Leipzig in Sachsen. Und da war ihr Vater Dorflehrer und ja, ihr ganzes Elternhaus war so ein bisschen von der Ideenwelt her bürgerlich orientiert, jetzt nicht wahnsinnig wohlhabend, aber sie hat eben schon früh ja deutsche klassische Literatur, auch Weltliteratur in die Hände bekommen und das wird sich so erzählt, wie sie die ganz früh schon auf dem Dachboden gelesen hat. Sie konnte dann eine Ausbildung zur Lehrerin für moderne Sprachen machen in Leipzig. Und dort ist sie in Kontakt mit der damaligen Sozialdemokratie, mit der sozialistischen Bewegung gekommen. Aufgrund der Sozialistengesetze war sie dann mit ihrem Lebenspartner Ossip Zetkin in Paris im Exil. Und nach dem Tod ihres Lebenspartners und der Aufhebung der Sozialistengesetze ist sie dann nach Stuttgart gezogen. Und dort hat sie, wie du schon erwähnt hast, die sozialistische Arbeiterinnenzeitung Die Gleichheit herausgegeben, wo sie auch schon immer wieder Kulturthemen behandelt hat und natürlich auch gelernt hat, wie das so ist in einer Redaktion, in der Pressearbeit. Und in Stuttgart hat sie eben auch den Künstler Friedrich Zundel kennengelernt. Das war dann ihr zweiter Ehemann, ihr Lebenspartner. Er war 18 Jahre jünger als sie. Die beiden haben dann geheiratet, das hat nicht allen gefallen. Und das gemeinsame Leben der beiden war eben auch sehr geprägt von politischen Diskussionen und auch von Auseinandersetzungen mit Kunst und Kultur. Also in dem Haus der beiden hat sich so die sozialistische Avantgarde eigentlich getroffen und es gab immer wieder Kulturabende, wo gemeinsam diskutiert und Musik gemacht wurde. Sie hatte auch von ihrem Vater zum Beispiel Orgelspielen bzw. Klavierspielen gelernt. Und das ist so die Zeit, wo sie in Stuttgart eben diesen Vortrag hält, den du erwähnt hast, der dann später eben verschriftlicht wurde und auch später noch als Broschüre veröffentlicht wurde. Und Zetkin hat auch selbst gesagt, dass sie mit dieser Arbeit, mit diesem Vortrag, diesem Text auch ihrem Mann Friedrich Zundel eine Freude machen wollte. Und man sieht tatsächlich auch so ein bisschen in seinen Bildern aus dieser Zeit, er war ja Maler, wie sehr sie ihn auch beeinflusst hat.
Ja, ich finde, deine biografische Skizze zeigt vor allem eines, dass Zetkin immer umgeben war von Kunst, Kultur und Künstlern. Und vielleicht muss man an der Stelle das explizieren, wenn man sagt, sie ist in einem bürgerlichen Haushalt mit bürgerlichen Werten aufgewachsen. Dabei handelt es sich vor allen Dingen um den bürgerlichen und revolutionären Humanismus, der sie geprägt hat. Also im Grunde genommen die deutsche klassische Kunst von Goethe zu Schiller und Co. Ich finde, dass das auch deutlich macht, dass entgegen der Kolportage heute, dass Zetkin ja nur zur Frauenfrage viel geäußert habe und in der Frauenpolitik viel gemacht habe, sie ja dann doch zu viel mehr anderen Themen und vielen Aspekten der Arbeiterbewegung immer wieder ihre Stimme erhoben hat, so auch zur Kultur. Und Zetkin ist bekanntermaßen Kommunistin und Politikerin. Und was mich jetzt an dieser Stelle sehr interessiert ist, naja, warum interessiert sich Zetkin so sehr für Kunst in einem Zeitpunkt der Hochrüstung in Europa, dem Erstarken von chauvinistischem, rassistischem Völkerhass und der imperialistischen Vorbereitung auf kriegerische Auseinandersetzungen, die ja dann 1914 ausbrechen? Kannst du diesen Aspekt, dieses besondere Interesse an Kunst, auch in politischer Hinsicht, aber auch gerne darüber hinaus, noch etwas herausarbeiten, ausführen?
Ja, also vielleicht erst noch eine kleine Bemerkung zu Zetkins Herkunft. Das ist tatsächlich ein sehr spannender Prozess, der sich, wo sich praktisch ihre Biografie auch ein Stück weit spiegelt in ihren Ideen. Ich denke, das werden wir tatsächlich jetzt im Laufe unseres Gesprächs noch ein bisschen weiter ausführen. Genau, es ist tatsächlich so, dass sie dann auch, als sie in Kontakt kommt mit der sozialistischen Bewegung, also es kommt dann auch zum Bruch mit ihrer Herkunftsfamilie. Genau, aber ich denke, es wird im Laufe unseres Gesprächs noch klarer auch, wie dieser Entwicklungsprozess aussieht. Ja, Zetkin, wie du gesagt hast, ist dann Sozialistin, sie ist Internationalistin und als Teil dieser Bewegung sieht sie den Krieg kommen, den Ersten Weltkrieg. Und es ist völlig klar für sie, dass Kampf gegen den imperialistischen Krieg immer auch Klassenkampf heißen muss. Und in diesem Zusammenhang der Klassenauseinandersetzungen stellt sie sich immer wieder die Frage, wie kann man Studierende, Intellektuelle, also praktisch Kopfarbeiter, dazu gehören Journalisten, Wissenschaftler, Künstler, wie kann man die eigentlich einbinden? Also sie legt eben den Fokus nicht nur auf das, was man vielleicht so als das klassische Industrieproletariat, die Handarbeiter versteht, sondern fragt sich eben auch, wie man die Kopfarbeiter einbeziehen kann. Das Problem dabei ist, dass es gerade unter diesen Kopfarbeitern, wie sie sie nennt, eine starke Tendenz zu reaktionären Haltungen und zu Nationalismus gibt. Ein Beispiel wären vielleicht auch die Studentenverbindungen und das bestätigt sich im Ersten Weltkrieg total. Andererseits sind aber eben viele auch Lohnabhängige, die letztendlich mit ihrer Kriegsbegeisterung ja gegen ihre eigenen Interessen handeln. Und deswegen versucht Zetkin eben auch sie abzuholen und in ihnen praktisch ein Bewusstsein ihrer Lage zu wecken. Und Zetkin hat sich immer mal wieder später mit Lenin getroffen und nach seinem Tod hat sie in ihren Erinnerungen an Lenin eine Aussage von ihm festgehalten und die möchte ich gern kurz zitieren, weil die, würde ich sagen, ihre Herangehensweise an dieses Thema sehr gut erklärt. Und zwar hat Lenin im Gespräch mit Zetkin gesagt, wie sie sich erinnert: Jede wirklich marxistische Analyse eines wichtigen Teils vom ideologischen Überbau der Gesellschaft, einer hervortretenden sozialen Erscheinung, die müsse zur Analyse der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Eigentumsgrundlage führen und zur Erkenntnis der Notwendigkeit ihrer Überwindung. Und ich glaube, das ist genau, was Zetkin hier mit dem Thema der Kunst und Kultur gemacht hat. Also sie analysiert die Lage der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft und damit erklärt sie gleichzeitig auch, warum die sozialistische Perspektive letztlich die einzig sinnvolle ist. Und zwar auch und gerade für die Kunst- und Kulturschaffenden und für alle, die auch ein Interesse an diesen Themen haben.
Ja, deine Ausführungen zeigen mir einmal mehr, dass Zetkin ein sehr umfassendes Verständnis von Kultur und Kunst hat. Zum einen scheint Kultur, Kunst und entsprechende Phänomene einen erkenntnistheoretischen Zugang zu bieten zur kapitalistischen Klassenordnung und zum Verständnis dieser. Also eben nicht nur politische Ökonomie verschafft uns Einblick in das Triebwerk des Kapitalismus, sondern auch die ideologischen Erscheinungen und Produkte, die aus ihr hervorgehen. Zum anderen aber auch, und das finde ich, wird bei dem Text, den wir besprechen, sehr deutlich, begreift sie Kult und Kultur und Kunst auch als ein Hegemonieprojekt. Ja? Gerade mit Blick darauf, was du gerade sagtest zu den jüngeren Intellektuellen und Kopfarbeitern, wie man sie einbinden kann in die Arbeiterbewegung, wo ja der Durst und das Bedürfnis nach Wissen nicht gerade gering ist. Im Gegenteil. Und ich finde, dass der Titel schon dieses ambivalente Verhältnis so ein bisschen aufmacht. Ja, ich habe zum Beispiel, also mein Text ist in einem Sammelband, das im Dietz Verlag Berlin 77, also in der DDR herausgegeben wurde von Hans Koch. Und im Buchumschlag steht auch Kunst und Proletariat. Also dieser Text, dieser Vortrag, über den wir sprechen, der wird hier dann nochmal besonders hervorgehoben. Und Kunst und Proletariat ist ja erst einmal so, wird so ein bisschen wenig intuitiv, diese Begriffe so zusammenzuführen. Jetzt, sage ich mal jetzt so überspitzt, zumindest für nicht-marxistische oder nicht-sozialistische, kommunistische Leute. Insofern deutet der Titel ja auch auf ein widersprüchliches Verhältnis hin. Auf der einen Seite haben wir die Kunst, auf der anderen Seite haben wir die arbeitende Klasse. Ich meine, jetzt so mit Blick auch auf die politische Arbeit von Zetkin. Welche Rolle und Verantwortung hat nach Zetkin die Arbeiterpartei, die marxistische Klassenpartei in diesem Verhältnis? Kannst du da die Koordinaten skizzieren?
Ja, also für Zetkin gehören Kunst und Proletariat grundsätzlich zusammen. Sie sieht die arbeitende Klasse als Trägerin des gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritts. Sie setzt sich in ihrem Text eben auch mit Vorurteilen auseinander, aber da können wir vielleicht gleich auch noch mal tiefer einsteigen. Was sie jetzt in dem Text erstmal macht, ist überhaupt den Zusammenhang zwischen der Klassenfrage und der Entwicklung der Kunst und Literatur zu untersuchen. Und ja, es ist bis heute ja manchmal eine Auffassung, auf die man so trifft, dass Marxismus und Klassenkampf sich nur auf das praktisch grob Materielle beziehen würden und dass sowas wie Ideologie, Ethik oder eben Kultur dabei gar keine Rolle spielen würden. Und Zetkin betont eben im Gegenteil, dass es nicht nur um die Erfüllung von körperlichen Grundbedürfnissen wie Hunger geht, sondern dass es eben auch geistige, kulturelle Bedürfnisse gibt. Und der revolutionäre Klassenkampf, so wie sie ihn auffasst, hat eben auch in diesem Bereich Befreiung, Emanzipation zum Ziel. Aber, also was ich wichtig finde, nochmal zu betonen, ist eben, dass sie das doch immer in eine dialektisch-materialistische Analyse einordnet. Das heißt, Um Kultur für alle zugänglich zu machen, müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir zum Beispiel gesunden und bezahlbaren Wohnraum für alle haben, ein funktionierendes Gesundheitssystem, das eben nicht der Profit, sondern die Bedürfnisse entscheiden, was und wie wir zum Beispiel essen und vor allem, dass unsere Arbeits- und Lebenszeit eben nicht mehr von der Akkumulation des Kapitals diktiert wird. Und um den Kampf, um diese materielle Basis zu führen, also um die Eigentums- und Produktionsverhältnisse, dazu braucht es Organisation. Und das ist es eben auch, was eine kommunistische Partei im Sinne Zetkins leisten muss. Ich würde vielleicht an der Stelle mal noch einen kleinen Hinweis einschieben zu den Begriffen. Es ist ja so, dass die internationale Arbeiterbewegung sich vor dem Ersten Weltkrieg als sozialistisch bzw. sozialdemokratisch bezeichnet hat. Was dann passiert ist, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, die Führungsstrukturen haben den Internationalismus verraten, haben praktisch den Krieg unterstützt, nicht nur in Deutschland. Und das ist einer der Gründe, warum dann die kommunistische Partei, die kommunistischen Parteien gegründet wurden, die praktisch auch so diese gefallene Fahne wieder aufgenommen haben. Und diesen Prozess hat Zetkin mitgemacht. Also sie hat diesen Verrat der alten sozialistischen Parteien eben hart kritisiert, obwohl sie denen bis dahin angehört hatte. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also ich verwende jetzt hier in unserem Gespräch diese beiden Begriffe, sozialistisch-kommunistisch, relativ austauschbar, weil es sich für Zetkin um eine Traditionslinie handelt. Genau.
Danke für diese Konkretisierung. Ich finde ja dieser Hinweis von dir, dass bei Zetkin Kulturkritik oder Ideologiekritik, die Überlegungen darüber nie losgelöst sind von Eigentumsordnung, Klassengesellschaft und Produktionsverhältnis. Also in der Hinsicht ist sie echt materialistisch, echt dialektisch, wenn man so möchte. Und lässt sich nicht irgendwie diese Irrtum verlocken, beide in einen mechanischen Gegensatz zu bringen. Also auf der einen Seite haben wir quasi die Ökonomie und auf der anderen Seite haben wir Kultur. Und wenn wir Kultur kritisieren, machen wir das in dieser Blase. Und wenn wir Ökonomie kritisieren oder darüber nachdenken, machen wir das in der anderen Blase. Sondern nein, es handelt sich immer um eine gesellschaftliche Einheit, um eine Totalität, wenn man so möchte, in der beides ineinander greift. Steigen wir doch an dieser Stelle in den Text ein. Zetkin selbst beginnt ihren Text ja mit einem hartnäckigen Vorurteil, der bis heute auch in vielen linken Debatten reproduziert wird, nämlich, dass arbeitende Menschen aufgrund ihrer Lebensbedingungen als Lohnabhängige im Kapitalismus keine Zeit, keine Lust und auch kein Interesse für Kunst hätten. Ich möchte dafür den Anfang kurz lesen. Dort heißt es: Es könnte ein Hohn dünken, zugleich von Kunst und Proletariat zu sprechen. Die Lebensbedingungen, welche die kapitalistische Gesellschaftsordnung ihren Lohnsklaven schafft, sind kunstfeindlich, ja kunstmörderisch. Kunst genießen und noch mehr Kunst schaffen hat zur Voraussetzung einen Spielraum materieller und kultureller Bewegungsfreiheit, einen Überschuss materieller Güter, leiblicher, geistiger und sittlicher Kräfte über das Notwendige, das bloß Materielle hinaus. Aber materielle Not und damit auch Kulturarmut ist das Geschick der Ausgebeuteten und Beherrschten gewesen, seitdem Klassengegensätze die Gesellschaft zerklüften. Daher ist wiederholt die Frage aufgetaucht, ob die Kunst überhaupt eine sittliche, eine gesellschaftliche Berechtigung habe, ob die Kunst für die Menschheitsentwicklung fördernd oder hindernd sei. Also, man könnte sogar fast schon hinzufügen, mit Blick auch auf ihre eigenen Genossinnen und Genossen, ob es sich überhaupt lohnt, als Kommunist über Kunst nachzudenken in diesem Kontext. Es ist ja so, Sophie, dass manche daraus auch die Schlussfolgerung ziehen, Kunst ist Luxus, die Beschäftigung mit Kunst vom Standpunkt der Ausgebeuteten regelrecht dekadent. Was hält Zetkin dem entgegen?
Ja, erstmal sagt Zetkin ja, in der Stelle auch, die du vorgelesen hast, da ist schon was dran. Also ja, die Lebensbedingungen des Proletariats sind erstmal kunstfeindlich insofern, als einfach wenig Ressourcen da sind, sei das Zeit, sei das Raum, um sich mit Kunst zu beschäftigen, sowohl als Produzent als auch als Konsument. Und außerdem ist es ja tatsächlich auch so, dass die Kunst, so wie wir sie auch heute aktuell kennen, von den Bürgerlichen dominiert ist, in ihrer Form, in ihren Inhalten. Das heißt, sie hat wenig zu tun mit der Lebensrealität und den Hoffnungen von Leuten wie uns, die gerade schauen, wie wir von unserem Lohn die immer teurere Miete und unsere Lebensmittel bezahlen sollen. Aber Zetkin sagt eben auch, dass Kunst ein grundlegendes menschliches Bedürfnis ist, das auch sehr alt ist. Also sie verweist so auf die Höhlenmalereien und spekuliert auch, ob vielleicht solche einfachen Abbildungen so in der Menschheitsentwicklung vielleicht sogar vor dem abstrakten Denken entstanden sind. Also ja, es ist wirklich was ganz Wesentliches, Menschliches für sie auch. Und sie betont außerdem, dass gerade von den Unterdrückten und Ausgebeuteten immer wieder entscheidende Impulse für die Entwicklung der Kultur gekommen sind. Sie verweist da vor allem auf den Kontext der bürgerlichen Revolutionen immer wieder, wo eben auch in der Kunst ein Streben nach Befreiung zum Ausdruck kam. Also da wurden die Ideale von Gleichheit und Freiheit formuliert und da sind bis heute bedeutsame Werke entstanden, in denen zum Beispiel eine bewusste Auseinandersetzung mit den alten, überkommenen Herrschaftsstrukturen von Adel und Kirche stattfand. Also Kunst tatsächlich auch als ein ganz wesentliches Moment in dem Prozess der Befreiung aus Unterdrückung und Herrschaft.
Sozusagen, dass der Klassenkampf auch ein Erkenntnismoment mit sich bringt, in der Kunst und Kultur und entsprechende Praktiken ihren Platz haben. Das finde ich auch, dass Zetkin das immer wieder betont, auch in dem kurzen Vortrag, dass sie nämlich Kunst und Kultur in diesem welthistorischen Panorama der Befreiung und Emanzipation nicht als rein ästhetisches Erlebnis oder als einen weltabgewandten Genuss versteht, wie zum Beispiel ja auch heute die Kulturindustrie oder die spätbürgerliche Kultur ja die Kunst regelrecht degradiert zu einem Vergessen vom Alltag, Vergessen von Mühsal, Vergessen von Lohnarbeit und Leiden an den Verhältnissen. Und das finde ich auch sehr interessant. Also es ist dabei nicht ein rein instrumentelles Verhältnis, das sie aufbaut zur Kunst, sondern ein eher als eines, wie soll man sagen, als wäre es eine Front im Klassenkampf. Und dennoch, du hast darauf hingewiesen, Sophie, ist die Kunst ein Gebiet, das dominiert wird von der bürgerlichen Klasse und das auch im Monopol der bürgerlichen Klasse steht. Also auch heute noch, wer Kunst macht, weiß das und spürt das an seiner eigenen Arbeit. Und da stellt sich vor allen Dingen die Frage nach der Rolle der arbeitenden Klasse und wie sie aus sich heraus auch Kunst schaffen kann. Und darauf möchte ich die Aufmerksamkeit lenken, auch mit einem Ausschnitt aus dem Text. Zetkin schreibt: Immer wieder sind es aus Knechtschaft zur Freiheit drängende Massen, die die Kunstentwicklung aufwärts und vorwärts tragen, aus denen die Kraft erwächst, Perioden des Stillstands, ja des Verfalls der Kunst zu überwinden. Diese allgemeinen Zusammenhänge treffen auch für das Verhältnis des Proletariats zur Kunst zu. Sie irren, die im proletarischen Klassenkampf nur das Begehren nach Füllung des Magens sehen. Dieses weltgeschichtliche Ringen geht um das ganze Kulturerbe der Menschheit. Es geht um die Möglichkeit der Entfaltung und Betätigung vollen Menschentums für alle. Das Proletariat kann als Klasse nicht an den Toren der kapitalistischen Trutzburg rütteln. Es kann nicht aus der Nacht und Not der Fabriken empordrängen, ohne sich mit seinem eigenen Kunstsehnen und der Kunst unserer Zeit auseinanderzusetzen. Also, Sophie, da drängt sich ja schon die Frage auf, kann die arbeitende Klasse auch eine eigene Kunst entwickeln? Und wie ordnet Zetkin das Bemühen um eine, ich will sagen, proletarische Gegenkultur im Verhältnis zum Kampf um das, Zitat, ganze Kulturerbe der Menschheit ein?
Genau, also erstmal ist in diesem Zitat ja auch nochmal das angesprochen, was ich vorhin erwähnt hatte. Es geht eben nicht nur um das grob materielle, praktisch das Überleben, sondern es geht auch um die Kultur, es geht um ein schönes Leben und dazu gehören eben auch die geistigen Bedürfnisse. Ja, also nach Zetkin ist es nicht nur so, dass die arbeitende Klasse eine eigene Kunst entwickeln kann, sondern sie muss es sogar. Und ja, dabei stehen ihr erstmal materielle Hindernisse im Weg, Das sind die fehlenden Ressourcen, wie eben erwähnt. Was aber auch entscheidend ist, ist das Bewusstsein außerdem. Also Zetkin formuliert das ja so, eben solange kein Bewusstsein für die eigene Lage und für die eigenen Interessen da ist, kann auch die Kunst der arbeitenden Klasse nicht eigenständig sein, sondern dann bewegt sie sich eben im Rahmen der Kunst ihrer Herren, so wie es Zetkin formuliert. Und um da herauszukommen, ist es eben notwendig, dass die arbeitende Klasse den Interessengegensatz zur herrschenden Kapitalistenklasse erkennt und entsprechend auch den Kampf gegen die bestehenden Verhältnisse der Ausbeutung und Unterdrückung aufnimmt. Und nur aus dieser Position heraus kann sich dann auch eine Kunst entwickeln, die mit dieser spezifischen sozialistischen Perspektive auch eigenständig ist gegenüber der bürgerlichen. Und Zetkin betont eben, dass dieser Prozess immer begrenzt ist, solange wir in einer kapitalistischen Klassengesellschaft leben. Also diese eigenständige sozialistische Kunst kann eigentlich erst verwirklicht werden, wenn mit der sozialistischen Revolution auch die Bedingungen, unter denen wir leben und arbeiten, wirklich vergesellschaftet und demokratisiert werden. Weil eben erst dann eigentlich die Grundlage dafür da ist, dass wir überhaupt alle die Möglichkeit bekommen, als Produzenten und Konsumenten an der Entwicklung von Kunst und Kultur teilzuhaben.
Ich finde ja interessant, wie sie ambivalente Verhältnis zur bürgerlichen Kunst beschreibt. Ne? Also sie ist, gehört ja nicht zu denjenigen, die sagen, ja, das ist alles, gehört alles in den Müllhaufen, weil bürgerlich, also sie stempelt das nicht einfach so ab, sondern sie differenziert da, nimmt quasi Beispiel auch an Künstlern wie Beethoven und Schiller. Klar, sehr klassisch, sehr, also bürgerliche Künstler, wenn man so möchte, im revolutionären, in der revolutionären Phase des Bürgertums. Und doch sagt sie, ja, wir müssen uns an dieser Kunst rüsten, wir müssen an dieser Kunst uns schulen, aber wir dürfen auch nicht uns in ein blindes, kritikloses Anempfinden und Anbeten bürgerlicher Kunst verhalten. Also es ist so, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen uns das aneignen, weil da ist sehr viel Wertvolles dran, was uns auch hilft in unserer eigenen Kunstentwicklung, aber das wiederum darf nicht bedeuten, dass wir vor jedem großen Kunstwerk aus dem Bürgertum in einen Kniefall geraten und das ja nur noch quasi huldigen als das Nonplusultra. Zumal sie ja auch, und das finde ich, muss man sich ja auch immer wieder vor Augen führen, diese Überlegungen 1911 macht. Ja, also in einer Zeit, die politisch mit vielen Widersprüchen und mit Zäsuren zu tun hat, die du angesprochen hast, aber auch mit einer Zeit, in der die Arbeiterbewegung nach und nach zu ihrem Selbstbewusstsein kommt, eben nicht nur wie im 19. Jahrhundert weitgehend Kunst hinter einer unsichtbaren Wand sieht, sondern beginnt auch selbst kunstschöpferisch zu sein. Ne? Sie spricht ja quasi in ihrem Text ja auch die Arbeitersänger und Arbeiterdichter an. Also man merkt, sie hat schon ein Auge darauf, was so von, in diesem Bild jetzt mal gesagt, was alles von unten kommt, ja, was von unten gesungen, gemalt und geschrieben wird. Das ändert sich ja dann im 20. Jahrhundert nochmal gewaltig und heute steht das nochmal unter anderen Vorzeichen. Aber was ich damit sagen möchte ist, dass sie ein sehr breites Blickfeld hat auf künstlerische und ästhetische Praktiken. Kunst ist ja aber auch etwas, was heute in vielen Debatten immer wieder sehr hochgehalten wird. Ne? Also es gibt ja immer wieder in diesen aufmerksamkeitsökonomischen Zyklen diese Debatte um Kunstfreiheit, die dann auch entsprechend orchestriert wird, etwa mit so Slogans wie Kunst bleibt frei oder jetzt jüngst mit der Debatte um den Rapper Danger Dan und Igor Levit und der Untersagung ihres Auftritts. Und dann gibt es immer eine große Skandaldebatte darum, die von Liberalen und Konservativen geführt wird. Sophie, wie würde Zetkin die Freiheit der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft einordnen? Ist die Kunst denn wirklich frei?
Tja, die kurze Antwort Zetkins wäre nein. Aber sie sieht es natürlich dialektischer und erklärt, dass es historisch schon eine gewisse Befreiung der Kunst gab durch die bürgerlichen Revolutionen. Also eine Befreiung von Kirche und König, das war ein Fortschritt zu dem Zeitpunkt. Aber im Kapitalismus ist die Kunst eben, so wie alle Arbeit, den Marktmechanismen unterworfen, die gewisse Zwänge schaffen und einen Druck auf die Kunst ausüben. Das ist auch ein Verhältnis, was für die Freiheit von Presse oder Wissenschaft zum Beispiel ganz ähnlich gilt. Ich möchte dazu ein Zitat von Zetkin lesen aus dem Text, wo sie diese Verhältnisse ein bisschen beschreibt. Also Zetkin sagt: Die Grundlage der kapitalistischen Warenproduktion ist die Unfreiheit der menschlichen Arbeit. Solange die menschliche Arbeit überhaupt unfrei ist, bleibt wie die Handarbeit, so auch die Kopfarbeit, geknechtet, müssen Wissenschaft und Kunst unfrei bleiben. Neben dem Proletarier mit schwielenharter Faust trägt der forschende Gelehrte, der schaffende Künstler, das Joch der kapitalistischen Ordnung. Die Kunst geht nach Brot, muss nach Brot gehen, weil der Künstler leben will. Also sie beschreibt hier genau diesen Mechanismus, der die ganze Arbeiterklasse im Kapitalismus betrifft. Wer leben will, muss seine Arbeitskraft verkaufen. Und damit wird eben auch die Kontrolle darüber abgegeben, was die eigenen Hände oder der eigene Kopf erschaffen. Also man richtet sich danach, was der Unternehmer oder Auftraggeber sehen will, was sich gut verkauft oder eben Klicks bringt. Ja, und an der Stelle erwähnt Zetkin auch, dass der Staat als Auftraggeber keine Lösung ist. Also der bürgerliche Staat vertritt auch nicht die Interessen der Arbeiter, sondern wirkt letztlich im Sinne der Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ausbeutung. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut auf heute übertragen. Also wir können weder von den öffentlich-rechtlichen noch von sonstigen staatlichen Institutionen der Kulturförderung erwarten, dass die konsequent revolutionäre Perspektiven zulassen oder akzeptieren. An der Stelle würde ich auch hinweisen auf die Auseinandersetzungen um Palästina-Solidarität in der deutschen Kulturszene. Also da sind dann ganz schnell auch die Grenzen der angeblichen Kunst- und Meinungs- und Pressefreiheit erreicht. Und ja, also wenn der indirekte ökonomische Druck des Marktes nicht wirkt, dann ja, wird eben auch ganz schnell mal zu direkten Repressionen gegriffen. Und ich würde auch sagen, dass man in dem Bereich auf jeden Fall zunehmend einen gewissen Antikommunismus bemerken kann. Gleichzeitig ist es natürlich immer auch so, dass dabei auch mal praktisch versehentlich eher liberal orientierte oder Antideutsche unter die Räder geraten.
Ja, das finde ich auch sehr bemerkenswert, wie Zetkin dort quasi zeigt, dass Form und Inhalt der Kunst regelrecht diktiert werden vom den Marktlogiken, der Verwertungslogik, dem Wertgesetz. Das gilt dahingehend, wie Kunst gemacht wird, also quasi wie geschrieben wird, jetzt in meinem Fall oder in deinem Fall, wie gemalt wird, welche Stile Öffentlichkeit und Sichtbarkeit bekommen, aber auch umgekehrt, welche Inhalte gerade woke sind, diskutiert werden aus Gründen gesellschaftlicher Entwicklung, um eben bestimmte Empörungswellen oder bestimmte gesellschaftlichen Frust auch zu integrieren in die große Debatte, ja, damit alle ihre Stimme mal kurz erhoben haben. Aber jene, die darüber hinausgehen, jene, die den Kontext benennen und die Ursachen hervorheben, die werden unsichtbar gemacht oder die kommen gar nicht erst dahin, dass man sie wahrnimmt, weil auch Kunst über den Markt vermittelt an Leser, an Zuschauer, an Hörer kommt. Und da wären wir ja bei der Situation des Künstlers in der bürgerlichen Gesellschaft. Da habe ich auch eine Stelle rausgesucht, die finde ich selbst sehr, sehr gut. So, die würde ich auch mal kurz lesen, um dann zu meiner Frage zu kommen. Dort schreibt Zetkin: Was ist das Los derer, die sich den Forderungen des Marktes beugen und den Tageserfolg einheimsen? Sie erliegen der handwerksmäßigen Schablone oder der Sklaverei der Tagessensation. Die Unrast des kapitalistischen Kunstmarktes, der Stachel der Konkurrenz, treibt vorwärts, zerstört die äußeren und inneren Vorbedingungen für das Ausreifen großzügiger Werke. Die bildenden Künstler produzieren in fieberhafter Hast für die großen Warenbasare ihrer Kunst, Ausstellungen genannt. Der Komponist schafft ebenso den Clou der neuen Saison. Der Schriftsteller hetzt sich ab für den Weihnachtsmarkt und so weiter. Der Künstler geht in dem betriebsamen Industriellen und Händler mit künstlerischen Waren unter. Sein künstlerisches Kapital ist bald vertan. Aus einem Mehrer wird ein Fälscher der Kulturwerte. In den aufgezeigten Zusammenhängen ist mit der Grund dafür zu suchen, weshalb in unserer Zeit die Kunstströmungen einander so rasch ablösen, die berühmten künstlerischen Tagesgrößen außerordentlich rasch verbraucht sind, was heute als höchste Offenbarung künstlerischen Genies in den Wolken gehoben wurde, ist in höchstens 10 Jahren vergessen und hat nur noch historisches Interesse. Ne, also dieses, ja, dass man quasi so vernutzt wird, ja, aber dass sie damit halt auch etwas schon andeutet, was ja dann später auch in der marxistischen Debatte und Theorietradition immer relevanter wird, nämlich wie dann innerhalb dieser Bedingungen Kunst selbst Teil der Ideologieproduktion wird, also quasi der Verfälschung und Verschönerung der Verhältnisse, um eben ihren Moment von Gewalt, Ausbeutung und Hierarchie nicht mehr zu sehen. Also das kennt jeder, die Wohlfühlkunst auf der Couch oder im Kino. Sophie, ist denn Kunst überhaupt unter dem Zwang des Marktes, der heute noch viel mehr zugenommen hat, ist Kunst überhaupt noch möglich?
Ja, ich glaube, dafür müssen wir uns angucken, was es überhaupt bedeutet, dass Kunst, so wie alle anderen Produkte in der kapitalistischen Gesellschaft, eine Ware ist. Das heißt, sie muss sich verkaufen und als einzelner Künstler, der eben Geld verdienen muss, muss man sich dem einfach unterordnen. Das ist erstmal die Grundlage und wenn man einen gewissen materiellen Spielraum hat, dann kann man sich vielleicht noch nach Feierabend ein bisschen Zeit nehmen, um wirklich selbstbestimmt künstlerisch zu arbeiten, aber das ist einfach nicht die Regel. Im Prinzip, die meiste künstlerische Arbeit, der allergrößte Teil, muss sich den Anforderungen des Marktes unterordnen. Zetkin beschreibt es ja hier, also es gibt eine riesige Konkurrenz, es muss also schnell gehen, andauernd erscheint irgendwas Neues, ein neues Produkt in den verschiedensten Bereichen. Und es gibt eigentlich gar nicht diese Ruhe, die man braucht, um wirklich ein tiefgründiges Werk zu erschaffen. Sei das ein Bild, ein Buch, ein Musikstück oder auch einen Film oder eine Serie. Das heißt, all das wird einfach möglichst billig produziert, es bleibt dadurch oberflächlich, es wird vielleicht mit vielen Effekten ausgestattet, die so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass eigentlich die Inhalte nichts Besonderes sind. Und diese Produkte werden dann, ja, vielleicht auch kurz gehypt, das beschreibt sie ja auch, wie schnell sich die Moden abwechseln. Es hält aber eben nicht lange an und dann ist schon das Nächste da. Und was sie dann beschreibt, was mit den Kunstschaffenden passiert, das finde ich wirklich sehr wichtig und interessant. Also um diesem Konkurrenzsystem auf dem Markt irgendwie, um dort irgendwie bestehen zu können, werden sie dann praktisch aus Kunstschaffenden eigentlich zu Fälschern. Also weil eben echte Kunst gar nicht so schnell geschaffen werden kann, werden eben einfach bestimmte Motive oder Erzählungen, die sich gerade gut verkaufen, dann von vielen reproduziert, um einfach überleben zu können. Also das ist ganz wichtig, das ist kein moralischer Vorwurf gegen den Einzelnen, sondern Zetkin erklärt es eben als ein Resultat der Arbeitsbedingungen, denen sich der Einzelne einfach gar nicht entziehen kann. Und in dem Kontext beschreibt Zetkin das, was sie Afterkunst nennt. Das ist eigentlich ein sehr kurzer Abschnitt in diesem Text, aber ich finde, da steckt ganz viel Spannendes drin. Und zwar ist Afterkunst, bisschen so, wie ich es jetzt gerade schon erklärt habe, eigentlich ein Resultat des Kapitalismus. Für Zetkin gehören dazu zum Beispiel, was damals noch eine größere Rolle gespielt hat, patriotische Denkmäler, die heute aber immer noch gerne mal die Stadtzentren schmücken. Dann aber auch sowas wie Varietés oder sogenannte Tingeltangel. Das ist auch ein Begriff aus ihrer Zeit. Sie meint sowas wie Unterhaltungsshows, von denen es heute in anderer Form ja noch viel mehr gibt. Und für sie gehören auch die verschiedenen Formen der Pornografie dazu. Und was diese Afterkunst jetzt auszeichnet, es ist ein typisch kapitalistisches Produkt. Weil es sind eben kapitalistische Unternehmer, die diese Dinge produzieren lassen. Ihnen geht es nicht um den Inhalt, sondern einfach um den Profit. Das heißt, es soll sich gut verkaufen und die Arbeitskräfte sollen möglichst billig sein. Dann haben wir die Arbeitskräfte, die Kulturschaffenden, die diese Unterhaltungsshows oder Pornos oder so dann tatsächlich produzieren müssen. Die stehen finanziell unter Druck, sie sind auf den Lohn angewiesen und sie müssen sich dann eben einfach an die genannten Vorgaben des Geldgebers anpassen. Und drittens, also nach dem Unternehmer und den Arbeitskräften, sagt Zetkin, dass eben auch das Publikum, und damit meint sie sowohl das Wohlhabende als auch die ärmeren Leute, also es geht hier wirklich um Angehörige aller Klassen, dass dieses Publikum mit seinem Bedürfnis nach Zerstreuung, nach Ablenkung und stumpfer Unterhaltung letztendlich auch ein Produkt der kapitalistischen, der bürgerlichen Gesellschaft ist. Ja, das finde ich irgendwie einen sehr spannenden Gedanken, weil sie wirklich an diesem Beispiel hier unter dem Stichwort Afterkunst aufzeigt, was es eigentlich bedeutet, dass die Ökonomie die Menschen und ihre Beziehungen zueinander formt.
Da ging mir so nochmal der Gedanke durch den Kopf, es ist ja dabei nicht nur Unterhaltung am Werk im Sinne des Vergessens, sondern ich finde ja gerade in seit dieser Zeitenwendenpolitik ganz aktuell zeigt sich, dass Kunst und Kultur mehr als nur Ablenkung ist, sondern auch die Übersetzung von Staatsräson und Herrschaftsideologie in Köpfe und Herzen des Publikums. Also quasi, man fühlt sich ein in die Logik der Herrschaft, um dann mit einem guten Gefühl mitmarschieren zu können. Die Stelle, die wir besprochen haben jetzt mit der Situation des Künstlers, erinnert mich aber auch daran, wo Künstler heute oft landen, trotz hehrer Ideale. Dichter sind nicht selten in PR-Abteilungen von DM oder von Audi, um Werbeslogans zu kreieren. Maler landen nicht selten in Grafikabteilungen der Werbebranche. Und ja, Musiker sollen im besten Fall Entertainer auf Musikfestivals sein, um am Fließband den nächsten großen Hit zu produzieren. Und das ist auch sehr spannend, also dass da Zetkin nochmal darauf hinweist, hey, diese in Konkurrenz organisierte Situation der Künstler schadet auch den Künstlern selbst, weil ihnen die Zeit genommen wird, mit entsprechender Aufmerksamkeit und mit entsprechender Gründlichkeit Kunst zu schaffen. Ja, also im Grunde genommen steckt dahinter ja auch eine große Hochachtung vor Kunst und auch ein Respekt und eine vor der Würde von Kunst und künstlerischer Arbeit. Nun ist es so, dass Zetkin auch ja eine große Gegenwartsanalytikerin ist. Sie beschreibt die bürgerliche Kunst ihrer Zeit als, Zitat, Götterdämmerung einer absteigenden Klasse. Also die Kunstproduktion ihrer Zeit steckt mitten in einer Krise, wenn man so möchte. Worin sieht denn Zetkin das Hauptmerkmal reaktionärer Kunst, Sophie? Oder anders gesagt, wann ist bürgerliche Kunst reaktionär?
Ja, ich glaube, die Stelle hier bietet sich das ganz gut an, was ich vorhin angekündigt habe, auch nochmal Zetkins Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Kultur, mit dem Bürgertum, mit der bürgerlichen Ideologie nachzuvollziehen. Und zwar, ja, ich hole auch ein bisschen aus, also historisch betrachtet steht das Bürgertum ja zunächst für eine Befreiung, das habe ich auch vorhin schon erwähnt gehabt, und zwar insofern, als eben im Kampf gegen den Feudalismus die Bürgerlichen ja wirklich ein Stück weit zu Recht auch für sich in Anspruch nehmen konnten, dass sie Freiheit und Fortschritt und Menschlichkeit vertreten. Und in dieser Situation hat die bürgerliche Kultur die Welt einfach dargestellt, wie sie ist. Also sie hat den Finger auf bestehende Ungleichheiten und Unfreiheiten gelegt und das eben verbunden mit der Forderung nach Freiheit und Gleichheit. Aber indem sich eben das Bürgertum dann als herrschende Klasse etabliert hat und eben seinerseits angefangen hat, die bestehenden Verhältnisse gegen die Unterdrückten und Ausgebeuteten zu stabilisieren und zu verteidigen, dadurch hat das Bürgertum eine konservative, eine rückschrittliche gesellschaftliche Rolle eingenommen. Und das wird heute immer noch offensichtlicher. Also man kann heute Profitwirtschaft und Warenproduktion einfach nicht mehr mit Fortschritt in Verbindung bringen. Man sieht überall, wie zerstörerisch diese kapitalistische Produktionsweise sich auswirkt, sei es im sozialen Bereich, sei es in der Gesundheit, Bildung, Kultur, die unglaubliche Umweltzerstörung, immer wieder kommt es zu Kriegen und Krisen. Genau, also das prinzipiell jetzt erstmal zu der Logik, warum Zetkin die Bürgerlichen, die eben diese etablierten Verhältnisse verteidigen, als reaktionär bezeichnet. Also die ganze Existenz des Bürgertums steht heute im krassen Widerspruch zu den Idealen, mit denen sich diese Gesellschaft schmückt. Also Menschenrechte, Gleichheit, Würde, wenn wir uns umschauen, wenn wir in die Zeitung schauen. Ja, also das ist der Punkt. Heute ist das Bürgertum nicht in der Lage, die Realität, in der wir leben, mit diesen Idealen, mit denen es mal angetreten ist, zusammenzubringen. Also die Verwirklichung dieser Ideale heute heißt eigentlich, die bürgerliche Gesellschaft überwinden. Wir brauchen Demokratie auch in der Wirtschaft. Wir brauchen eine rational und nachhaltig organisierte Produktion, die sich an den Bedürfnissen orientiert. Das wäre Fortschritt im Sinne des guten Lebens, im Sinne der Befreiung von Leid und Gewalt. Und diese offensichtliche Notwendigkeit der Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft, das können sich die Bürgerlichen aber natürlich nicht eingestehen. Es geht ja praktisch um die Grundlage ihrer eigenen Existenz. Und deswegen muss in der bürgerlichen Kultur beschönigt werden, abgelenkt, verschwiegen. Und das zeigt sich eben auch in der Kunst. Zetkin hat hier so ein bisschen zwei Tendenzen identifiziert. Also sie sagt, entweder haben wir dann in der bürgerlichen Kunst so eine Art leeren Naturalismus, also eine Abbildung der Wirklichkeit, wo aber keine großen Ideen oder Visionen mit verbunden sind. Oder wir haben ja so romantische Ansätze, also zum Beispiel werden fremde Kulturen oder vergangene Zeiten idealisiert oder es gibt auch ein bisschen so religiös-mystische Orientierungen, die praktisch ganz abgetrennt von der gesellschaftlichen Realität stattfinden und mit ihren Vorstellungen gar nicht an das anknüpfen, was eben gerade ist, sondern dass eben eine Art von Flucht vor der Realität stattfindet. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum sie von einer reaktionären Tendenz der bürgerlichen Kultur spricht, die eben eher Verschleierung und Irrationalität vermittelt und nicht in der Lage ist, die Wirklichkeit mit einer Idee zu verknüpfen, sondern die einfach versucht, das Bestehende auch zu konservieren. Und um so ein bisschen das Gegenbild noch kurz anzudeuten, das wäre es eigentlich, was die Kunst der revolutionären Arbeiterklasse leisten kann. Also indem wir erkennen, wie die Realität ist, und dann darin nach den Möglichkeiten einer demokratischen, einer friedlichen, solidarischen Zukunft suchen, also indem wir uns dann auch konkret daran machen, diese Ideale zu verwirklichen, dadurch tun wir genau das. Wir bringen Wirklichkeit und Idee zusammen. Und das ist eben auch, was die marxistische Perspektive tut. Sie analysiert, wie die kapitalistische Gesellschaftsordnung, wie die Produktion organisiert ist und zeigt darauf aufbauend Schritt für Schritt den Weg in eine emanzipatorische Zukunft. Also dann brauchen wir kein Vergessen, dann brauchen wir keine Ablenkung, sondern gerade aus der Konfrontation mit dem bestehenden Leid, mit der Gewalt, daraus ziehen wir die Kraft für den Kampf um eine bessere Zukunft.
Die dann auch in der Kunst verarbeitet wird und wodurch dann auch die Kunst eine Antizipation ermöglicht, in den bestehenden Verhältnissen nicht die endgültigen Verhältnisse zu sehen. Das finde ich wirklich sehr spannend bei Zetkin. Und man muss vielleicht an der Stelle auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch den Hinweis machen, dass Zetkin nicht nur auf dieser theoretischen, abstrakten Ebene sich damit beschäftigt hat, sondern sie hat ja wirklich eine sehr vielfältige Publikation auch über einzelne Künstler und Kunstwerke veröffentlicht. Also in meiner Ausgabe gibt es zum Beispiel Texte zu Balzac, zu Gottfried Herder. Ich habe hier einen Text zum Kino auch, zu Ibsen. Also hier spricht jemand mit Sachverstand, das sich geschult hat am konkreten Material, am Detail. Es sind nicht nur quasi abstrakte allgemeine Deduktion, sondern es ist eine Beobachtung, die ausgeht von dem, was gerade so alles produziert und gemacht wird. Und du hast diese Situation ja sehr gut beschrieben mit diesem Auseinanderdriften von Wirklichkeit und Idee in den Händen der Bürgerlichen. so ist es ja auch. Zetkin entfaltete ja ihre Gedanken im Kontext dieser Kunstkrise der bürgerlichen Moderne am Vorabend eines Weltgemetzels. Die ästhetischen Debatten stehen da im Zeichen des Naturalismus, Symbolismus, der Neuromantik, der in Anführungszeichen Heimatkunst, der Massenkultur, aber auch der wahren Ästhetik und Ästhetisierung. Und daher beschreibt Zetkin ja die bürgerliche Kunst als Götterdämmerung einer absteigenden Klasse. Also das sind quasi diese Dämmerungserscheinungen. Das passt tatsächlich auch exakt zur Stimmung der europäischen Moderne zu dieser Zeit. Wenn man sich auch da umschaut, ich kenne mich da vor allen Dingen eher im literarischen Feld aus, du wirst an das Pendant in der bildenden Kunst denken, Sophie, nämlich, dass die Stimmung geprägt war von einem Gefühl des kulturellen Niedergangs. Es drückte sich aus in schnellen Stilwechsel, ja, weil man halt irgendwie nach einer richtigen Form suchte. Der Kunstmarkt und der Sensationsbetrieb, der hat im Grunde genommen die Kultur beherrscht. Ja, das waren alles im Grunde genommen Ausdrucksformen einer tiefen Krise des Bürgertums. Ich finde, in dem Zusammenhang, du hast es schon angesprochen, ist Zetkins differenzierte Kritik am Naturalismus sehr interessant. Denn sie lehnt den Naturalismus ja nicht grundsätzlich ab. Sie erkennt schon seine historischen Verdienste an, sieht aber auch seine Grenzen aus marxistischer Perspektive. Also ihre Kritik richtet sich vor allem gegen einen, du sagtest, leeren Naturalismus, der sich auf die bloße Wiedergabe der Wirklichkeit beschränkt. Ich möchte an dieser Stelle ja auch für mich die wichtigsten Punkte ihrer Kritik mal zusammentragen. Ich finde, ein wichtiger Punkt, auf den sie hinweist, ist, dass der Naturalismus zu oft bei der Oberfläche stehen bleibt. Also das heißt, Zetkin kritisiert, dass der Naturalismus häufig nur das Elend und die äußeren Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens beschreibt, das auch streckenweise ziemlich genial, aber er bilde halt nur die Wirklichkeit detailgetreu ab, ohne die gesellschaftlichen Ursachen zu thematisieren und in sie vorzudringen. Für eine marxistische Kunst genügt das natürlich nicht, weil Armut und Ausbeutung nur zu zeigen nicht ausreicht. Sie muss auch die historischen und sozialen Kräfte sichtbar machen, die diese Verhältnisse hervorbringen. Also ich finde, das erlebt man ja auch heute in der Kunst, ne? Sie ist ja nicht unpolitisch, im Gegenteil. Es wird viel über Armut und Gewalt geschrieben und gemalt und gesungen und gesagt, aber nur im engen Korsett des bürgerlichen Kontextes, nämlich an der Oberfläche, ohne die wirklich die da dem zugrunde liegenden Mechanismen und Gründe und den Kontext zu verhandeln. Den weiteren Punkt, den meiner Ansicht nach Zetkin macht, ist, der Naturalismus erzeugt Resignation statt Perspektive. Also nach Zetkin besteht die Gefahr, dass naturalistische Kunst den Menschen als Produkt seiner Umwelt darstellt, ohne ihm eine Möglichkeit zur Veränderung zu öffnen. Ne, also dass die Welt ist nicht eine sich in Veränderung befindende, sondern sie ist, was sie ist, und damit ist auch Schluss. Demgegenüber betont Zetkin, dass Kunst auch die, also ich möchte unterstreichen, auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen und die Veränderbarkeit der Gesellschaft zeigen sollte. Also Utopie heißt dann nicht unbedingt in der Kunst schon die bessere Gesellschaft, das bessere Leben zu zeigen, als sowas wie ein Ideal, da wollen wir hin. Sondern es geht darum, die Möglichkeiten, die Eingriffspunkte, die Sollbruchstellen im Hier und Jetzt auch mit zu thematisieren. Inwiefern man sie ausführt oder nicht, hängt dann natürlich von der konkreten Fabel und den jeweiligen Absichten des Künstlers ab. Den dritten Punkt, den sie macht oder den ich da auch herauslese, ist, im Naturalismus erscheint der Mensch zu passiv. Also vielmehr als Objekt seiner Verhältnisse. Das zeigt sich auch vor allen Dingen in der naturalistischen Literatur. Sie arbeitet häufig mit Milieu- und Vererbungstheorien. Also das Individuum scheint durch Herkunft und Umgebung nahezu vollständig bestimmt. Zetkin hält dem diesen marxistischen Gedanken entgegen, dass Menschen zwar von ihren gesellschaftlichen Bedingungen geprägt werden, diese Bedingungen aber durch kollektives Handeln auch verändern können. Also sie sind eben nicht nur als bloßes Opfer ausgesetzt, sondern können auch geschichtliches Subjekt sein. Ich finde, das ist immer so ein wichtiger Gradmesser für jetzt in meinem Fall klassenbewusster Literatur oder die Frage, wie kommt das Bewusstsein in Klassenliteratur rein, nämlich indem man halt Figuren, die man aus der arbeitenden Klasse gestaltet, auch mit einem Bewusstsein ausstattet, indem sie ihre Lage reflektieren und damit und an dieser Lage dann halt auch lernen, statt einfach nur in dieser Klasse, in dieser Lage gefangen zu sein, ohne ein Bewusstsein darüber zu haben, ja. Naja, und das letzte den Merkmal oder den letzten Punkt, den ich auch hervorheben möchte, du hast den schon angesprochen, Sophie, ist unter dem Stichwort Naturalismus dieses fehlende Ideal, die fehlende Idee, die eine Einheit zwischen Wirklichkeit und Idee in der Kunst stiften kann. Also mit anderen Worten, dass die Wirklichkeit immer einen Horizont hat, dass die Wirklichkeit immer in Bewegung ist, dass sie immer in einem Prozess sich verläuft und nie ein Zustand ist, der in einer Paralyse erstarrt. Also im Grunde genommen wirft Zetkin ja dem Naturalismus vor, oft auf eine höhere gesellschaftliche und menschliche Perspektive zu verzichten. Sie fordert dagegen jetzt nicht unbedingt bloße Propagandakunst, ne? Das wär auch falsch, das an der Stelle so zu interpretieren. Vielmehr soll Kunst Wahrheit mit einem umfassenden Verständnis von menschlicher Entwicklung verbinden. Mein Fazit ist an der Stelle ja, gerade mit Blick auf Ihre Kritik am Naturalismus und an der Kunstkrise, Kunst soll nicht nur die sichtbare Wirklichkeit reproduzieren und dokumentieren, sondern ihre tieferen gesellschaftlichen Zusammenhänge und Entwicklungstendenzen offenlegen. Das sind ja Gedanken, die dann später Georg Lukács sehr stark macht und sehr stark ausarbeitet. Vielleicht kommt dazu ja auch mal noch eine Folge. Aber indem Zetkin die Einheit von Wirklichkeit und Idee in der Kunst fordert, fragt sie, wann Kunst realistisch ist und wie die arbeitende Klasse in die Kunst kommt. Das ist so irgendwo auch für mich persönlich in meiner eigenen Arbeit eine der großen Schlussfolgerungen aus diesem Text. Sophie, ich möchte noch auf einen wichtigen Punkt hinaus. Du hast es schon berührt. Künstler sind ebenso wie Arbeiter in ihrer Arbeitstätigkeit strukturell unterdrückt. Naja, über die Produktionsmittel verfügen andere. Ja? Bei Künstlern, keine Ahnung, ein Label, ein Verlag gehört selten dem Künstler selbst. Und wenn das der Fall ist, ist er selten erfolgreich. Zetkin spricht ja von der Misere der Kunst. Ja? Im vollen Bewusstsein dieser Misere zitiert Zetkin, jetzt kommt's, überraschenderweise den Komponisten Richard Wagner mit seiner Schrift Kunst und Revolution. Also jetzt ohne jetzt so tief in Wagner oder dem ganzen, bei diesen ganzen Wagnerianern, die danach kamen, einzugehen. Warum Wagner? Also inwiefern entstehen, Zitat, neue künstlerische Entwicklungsmöglichkeiten durch den Klassenkampf von unten?
Also erstmal danke auch für deine Ausführungen zu Zetkins Kritik am Naturalismus. Weil ich glaube, daran zeigt sich jetzt ja auch sehr gut, wie sie sich eigentlich eine emanzipatorische, sozialistische Kunst auch vorstellt, so in dieser Abgrenzung. Zu Wagner, ich fand das auch erstmal komisch, weil wir Wagner heute vor allem als Antisemiten kennen und als jemand, dessen Werke auch von den deutschen Faschisten ziemlich gefeiert wurden. Zetkin zitiert ihn hier vor allem als jemand, der die bürgerliche revolutionäre Bewegung mitgetragen hat. Also Wagners Text, auf den sie sich hier bezieht, die Kunst und die Revolution, ist auch in dieser Zeit entstanden, 1848-49. Und Zetkin betont hier eben gerade die emanzipatorischen Aspekte, die sie in seiner Theorie auch sieht. Also ein Plädoyer für die Befreiung der Unterdrückten, welche dann auch die Voraussetzung der Befreiung der Kunst ist. Und sie zitiert ihn hier sogar mit einer Aussage, die so sinngemäß dem entspricht, niemand ist frei, solange nicht alle frei sind. Und ja, sie meint eben, dass Wagner für ein solidarisches, soziales Menschenbild eintritt und eben gerade nicht für Individualismus oder die blonde Bestie des Übermenschen, wie sie es formuliert. Ja, also das ist so, was sie aus Wagners Text an der Stelle rauszieht.
Ich habe ja dann auch bei der Recherche nochmal mich vergewissert, dass Wagner auch ein revolutionärer Barrikadenkämpfer in der Märzrevolution 48 war. Und 48 ist deshalb sehr nennenswert und wichtig, weil damit ja auch erstmals in Deutschland, in Europa die Arbeiterbewegung die politische und historische Bühne betritt. Und auch zu diesem Zeitpunkt und anlässlich dieser Revolution das Manifest der Kommunistischen Partei entstanden ist von Marx und Engels. Also da ist eine große Schnittmenge, die da dann zusammenläuft. Was, das ist ein sehr gutes Beispiel, sich an der künstlerischen Entwicklung und seiner auch künstlerischen Überlegungen bei Wagner ja niederschlägt. Ne? Dass das später in eine andere Richtung geht, darüber kann man in einer anderen Folge mal diskutieren. Aber diese Schnittmenge zu sehen und dann halt an Wagner ein Beispiel zu identifizieren, wie sehr dann doch eine revolutionäre Phase und auch die Arbeiterbewegung eindringt, sich niederschlägt in den konkreten Überlegungen und der Kunst eines, in dem Fall Komponisten, ist natürlich, zeigt einmal mehr, dass Künstler nicht in einem luftleeren Raum ihre Arbeiten entwickeln.
Ja, danke dir. Also ich würde noch auf deine Frage nach den neuen künstlerischen Entwicklungsmöglichkeiten durch den Klassenkampf von unten eingehen. Und zwar ist es erstmal so nach Zetkin, dass diese neue Entwicklung eine ganz klar materielle Grundlage hat. Also perspektivisch soll die sozialistische Gesellschaft eine neue Basis und Freiheit für das Produzieren, Erschaffen und auch Genießen, Konsumieren von Kunstwerken bringen. Und Zetkin formuliert das auch ganz schön, finde ich. Sie sagt, dass die Kunst aus einem Vorrecht verhältnismäßig weniger zu einem Gemeingut für alle werden soll. Das ist so ein bisschen die Vision. Und wenn wir uns organisieren, wenn wir erfolgreich Druck aufbauen und auch Verbesserungen unserer Arbeits- und Lebensbedingungen erkämpfen, hier und jetzt, dann wirkt sich das natürlich auch schon auf die Kunst aus, die so vielleicht kleine Spielräume gewinnt. Und es gibt ja auch wirklich viele Beispiele soziale Bewegungen, die von der blühenden Kulturbewegung auch begleitet wurden, mit Bildern, mit Plakaten, Texten, Musik. Oder auch die junge Sowjetunion, da hat sich auch eine unglaubliche Vielfalt, ein Reichtum und eine Breite der Kulturarbeit entwickelt. Also insofern hat sich Zetkins Theorie da total bestätigt. Da kommt jetzt auch noch die ideologische Ebene dazu, also der neue Inhalt für die Kunst. Und das ist so ein bisschen auch die Weiterführung dessen, was ich in Bezug auf die bürgerliche Kunst schon gesagt habe und was du auch nochmal ausgeführt hast. Dieser reaktionäre Charakter, den die bürgerliche Kunst hat und demgegenüber schafft eben der bewusste Klassenkampf von unten neue Inhalte, die eine soziale Bedeutung haben, die in der Kunst vermittelt werden können. Und das finde ich auch für heute eigentlich die spannende Frage, wenn wir jetzt an Kulturprodukte denken, die wir selber produzieren oder konsumieren. Es gibt ja so etablierte alte Erzählungen, ne? Zum Beispiel die Aufstiegsgeschichten vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder kann es schaffen. So diese alte bürgerliche Erzählung wird immer noch neu aufgelegt. Und dagegen gibt's aber gerade immer mehr auch klassenkämpferische Stimmen, die eben nicht nach unten treten, sondern die mit einer sozialistischen Perspektive an diese Themen herangehen, die also von Solidarität, von gemeinsamen Interessen getragen ist und wo es auch eine, naja, quasi wissenschaftliche, also unverzerrte, klare Herangehensweise gibt. Und an dem Punkt sehe ich uns eigentlich auch gerade stehen, also diese Ansätze, die es gibt, die sind noch relativ vereinzelt, aber es zeichnet sich wirklich schon eine neue Entwicklung ab. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für uns heute als Kunst- und Kulturschaffende in den unterschiedlichen Bereichen, in den Gattungen, daran zu arbeiten, das eben umzusetzen, was du jetzt gerade auch schon so ganz gut ausgeführt hast an eben Zetkins Naturalismuskritik, eine neue emanzipatorische Perspektive in der Kunst umzusetzen.
Gewöhnlicherweise komme ich im Schlussteil bei belletristischen Titeln immer zur Frage von Stil, Ästhetik, Sprache. Das ist im vorliegenden Text weniger möglich, aber lässt sich übersetzen auch als Kulturpolitik und Ästhetik. Und über diese Dinge möchte ich nicht drüber hinweggehen, weil jetzt sind wir quasi genau in dem, im Zentrum des Textes und seiner wirklich wichtigen Bedeutung, aber auch seiner Botschaft für heute. Für Zetkin ist es ja so, nur der wissenschaftliche Sozialismus als weltanschauliche Grundlage kann die Einheit von Wirklichkeit und Idee herstellen und gewährleisten. So fordert Zetkin ja auch sozusagen eine Kunst im Bewusstsein einer sozialistischen Zukunft. In irgendeiner Folge hatte ich auch mal gesagt, mit Blick auf den sozialistischen Realismus, dass der für mich heute bedeutet, die Realität mit sozialistischem Bewusstsein zu sehen. Ja? Andernfalls, wieder zurück zu Zetkin, reproduziert die Kunst ja diese angesprochene Götterdämmerung oder wird Künstelei und Formelkram, das war ein Zitat. Umgekehrt würde man aber jetzt vom Standpunkt bürgerlicher Ästhetiken Zetkins Forderung ja Tendenzkunst oder Agitationskunst vorwerfen. Sophie, wie geht Zetkin mit diesem Vorwurf um? Sie spricht ihn ja selbst an. Und was meint Zetkin dann mit politischer Kunst?
Ich würde erstmal auch einwenden, dass dieser Vorwurf, jemand würde politische Kunst machen, quasi davon ausgeht, dass es auch neutrale Kunst gibt, praktisch unpolitische Kunst. Und ich würde aber sagen, dass selbst vorgeblich unpolitische Kunst auch einen politischen Gehalt hat, weil sie sich eben positioniert im Sinne der Ablenkung, im Sinne des Beschönigens und praktisch diese Auseinandersetzungen dann einfach als unwichtig abtut. Und auch das ist eine Positionierung letztlich im Sinne des Erhalts und der Akzeptanz gegenüber den bestehenden Verhältnissen. Zetkin sagt auch einfach, dass für sie das, was damals öfter noch als Tendenzkunst bezeichnet wurde, also eine Kunst, die einen politischen Inhalt hat, überhaupt nichts Schlechtes ist. Also gerade wenn es sich um technisch gut gemachte Werke handelt, dann ist für Zetkin ein politischer Inhalt überhaupt kein Downgrade, im Gegenteil. Sie sagt, dass große Kunst eigentlich immer auch große Ideen braucht. Außerdem könnte man noch hinzufügen, dass Sozialismus jetzt ja auch keine zufällige politische Meinung ist, irgendwas Individuelles, sondern eben wirklich auf einer wissenschaftlichen Grundlage basiert und insofern auch nochmal eine andere Berechtigung, eine andere Grundlage hat. Also es handelt sich bei diesen Inhalten nicht einfach um eine persönliche Geschmacksfrage. Und Zetkin sagt schon auch, dass es schlechte politische Kunst geben kann. Also gerade wenn der Inhalt nur so ein bisschen praktisch übergestülpt wird und gar nicht so von innen herauskommt oder auch wenn es einfach technisch schlechte Werke sind. Gleichzeitig fordert sie aber auch wirklich Nachsicht gegenüber Kulturschaffenden aus der Arbeiterklasse, denen es eben an Ausbildung, an Erfahrung, an Technik und so weiter fehlt. Und das zeigt sich auch zum Beispiel in der Gleichheit, wo sie immer wieder auch zum Beispiel Gedichte abdruckt von ja Menschen, die jetzt nicht irgendwie eine wahnsinnige künstlerische Ausbildung haben, sondern die einfach in ihren Werken auch die Perspektive der Arbeiterklasse ausdrücken, auch wenn die eben technisch nicht perfekt sind. Vielleicht, um noch so einen kleinen Bezug auch zu heute zu ziehen, du hast es vorhin auch schon angesprochen, es ist ja heute vielleicht auch mehr als früher zu Zetkins Zeit schon so, dass es politische Kunst gibt. Ich würde aber sagen, dass die, wenn man genau hinschaut, auch immer so ein Stück weit eingemeindet wird. Also zumindest, wenn sie erfolgreich ist, dann ist sie doch immer auch irgendwie mit dem Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft kompatibel. Es gibt schon irgendwie auch so ein gewisses Maß an oberflächlich rebellischen, scheinbar radikalen Werken. Aber dieser Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft kann eben letztlich nicht gesprengt werden.
Der erstaunlich moderne Kern des Textes lautet gerade unter diesem Gesichtspunkt: Kunst scheitert nicht an mangelndem Talent, sondern an den sozialen Bedingungen ihrer Produktion, ja, am Kapitalismus. Kunst steht nie außerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie entsteht. Damit antizipiert Zetkin ja auch viele spätere Debatten, ne? Also Critical Theory über Kulturindustrie, Walter Benjamin zur technischen Reproduzierbarkeit oder Georg Lukács zum Klassenstandpunkt, die proletarische Kulturbewegung der 1920er Jahre, an denen sie auch großen Anteil hat, aber auch die spätere Formalismusdebatte. Sophie, das ist quasi meine Schlussfrage an der Stelle. Hat sich damit, also mit dieser Antizipation, mit dieser Gegenwartsanalyse von Zetkin, die Aktualität ihres Textes und ihrer Überlegungen erschöpft? Oder anders gesagt, was ist deiner Meinung nach, und hier frage ich dich als bildende Künstlerin, die du bist, heute das Fazit für linke und marxistische Künstlerinnen und Künstler aus dem Text von Zetkin?
Für mich ist der Text bis heute auf jeden Fall wahnsinnig aktuell. Also auch ganz viel dieser Erfahrungen, die sie beschreibt, der Kulturschaffenden, kann ich einfach auch aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Praxis total nachvollziehen. Und ich finde es auch wirklich beeindruckend, wie sie auf so wenigen Seiten Text so viel Inhalt unterbringt. Also vieles, was sie beschreibt über die Klassenlage der Kulturschaffenden, über den Zustand der bürgerlichen Kunst und auch über die Notwendigkeit der Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft, ist wirklich unverändert aktuell. Das liegt letztlich auch daran, dass eben heute immer noch im Wesentlichen die gleichen ökonomischen Mechanismen die Gesellschaft bestimmen, wie vor gut 100 Jahren, als Zetkin diesen Text veröffentlichte. Und sie zeigt darin eben, dass die wesentlichen Probleme des Kunstproduzierens und Konsumierens darauf zurückzuführen sind, dass das Kapital und damit das Profitstreben in dieser Gesellschaft am Ende entscheidend ist und eben nicht die Bedürfnisse der Menschen. Dementsprechend ist die Lösung auch keine, die wir mit den Mitteln der Kunst erreichen können, sondern es braucht eine klare Erkenntnis dieser Verhältnisse, in denen wir leben, um dann vereint und organisiert für eine bessere Zukunft kämpfen zu können. Und das ist für mich eigentlich die Kernaussage von Zetkins Text, die eben aktuell bleibt. Seit der Text erschienen ist, ist sehr viel passiert. Es gab große Erfolge und große Rückschläge, auf die wir auch heute aufbauen und aus denen wir auch lernen können. Und ja, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und es ist schade, dass einige Verbindungen zu unseren Vorkämpfern eben unterbrochen wurden. Also gerade die Erinnerung an Zetkins reiches theoretisches Erbe, das sieht man eben zum Beispiel auch daran, dass in der Debatte um Kulturindustrie, kritische Theorie, eine Bezugnahme auf Zetkin überhaupt nicht stattfindet, obwohl sie eben schon deutlich früher sehr ähnliche Gedanken geäußert hat. Und das ist vielleicht auch das, was ich gern vermitteln möchte, wenn wir jetzt so einen Text zusammen lesen und besprechen und über das Verhältnis von Kunst und Politik diskutieren. Wir müssen nicht von vorne anfangen.
Schön. Ich habe, während du gesprochen hast, ging mir dann nochmal so durch den Kopf, es ist ja auch so, man kann die Verhältnisse nicht durch künstlerische Mittel überwinden oder sowas. Das wäre Lüge. Aber Kunst kann ein Bewusstsein organisieren und auch Bewusstsein schaffen und an einem Bewusstsein arbeiten für die Notwendigkeit, aber auch die Erkenntnis dessen, was abgeht und was anders sein müsste. Und eine Sache, finde ich, bleibt trotzdem aktuell, vor allem. Also nicht trotzdem im Sinne von gegen jetzt als Kontra, sondern trotz alledem, ja, trotz alledem aktuell. Ich finde, gerade heute, in einer Welt, die im Umbruch ist, befindet sich die bürgerliche Kunst ebenso in einer vertieften Krise wie zu Zeiten von Zetkin. Damit wären wir am Ende, Sophie. Ich möchte unseren Zuhörern und Zuhörern auch nochmal darauf hinweisen, dass dieser kurze Text auch im Internet frei zugänglich ist, nämlich auf der Seite marxist.org. Zieht den euch rein, es lohnt sich. Wenn ihr Fragen, Einwände habt, schreibt uns, schreibt Sophie. Ihr merkt, wir diskutieren und sehr gerne über diesen Text, und weil wir immer wieder was daran abgewinnen können. Sophie, vielen Dank für deine Zeit und deinen Beitrag.
Vielen Dank für das Gespräch.
Hi Leute, dieses Projekt lebt von eurer Unterstützung und eurer Solidarität. Wenn euch die Folge gefallen hat, liked diesen Beitrag, kommentiert ihn, teilt ihn und folgt diesem Podcast auf den euch bekannten sozialen Medien. Wenn ihr etwas Geld übrig habt, dann spendet für dieses Projekt. Infos, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Beschreibungstext, denn dieses Projekt wird ausschließlich mit eigenen Mitteln beschritten. Wir hören voneinander, wenn es wieder heißt Klasse Literatur. Der Podcast mit Klassenperspektive.